Ich lese den Predigttext für den heutigen Sonntag aus Daniel 2, die Verse 28b bis 49. Mit deinem Traum und deinen Gesichten, als du schliefst, verhielt es sich so. Du, König, dachtest auf deinem Bett, was dir einst geschehen würde, und der, der Geheimnisse offenbart, hat dir kundgetan, was geschehen wird. Mir aber ist dies Geheimnis offenbart worden, nicht als wäre meine Weisheit größer als die Weisheit aller, die da leben, sondern damit dem König die Deutung kund würde und du deines Herzens Gedanken erführest. Du, König, hattest einen Traum, und siehe, ein großes und hohes und hell glänzendes Bild stand vor dir, das war schrecklich anzusehen. Das Haupt dieses Bildes war von feinem Gold, seine Brust und seine Arme waren von Silber, sein Bauch und seine Lenden waren von Kupfer, seine Schenkel waren von Eisen, seine Füße waren teils von Eisen und teils von Ton. Da sahst du, bis ein Stein herunterkam, ohne Zutun von Menschenhänden, der traf das Bild an seinen Füßen, die von Eisen und Ton waren, und zermalmte sie. Da wurden miteinander zermalmt Eisen, Ton, Kupfer, Silber und Gold und wurden wie Spreu auf der Sommertenne, und der Wind verwehte sie, dass man sie nirgends mehr finden konnte. Der Stein aber, der das Bild zerschlug, wurde zu einem großen Berg, so dass er die ganze Welt füllte. Das ist der Traum. Nun wollen wir die Deutung vor dem König sagen. Du, König, bist ein König aller Könige, dem der Gott des Himmels Königreich, Macht, Stärke und Ehre gegeben hat, und dem er alle Länder, in denen Leute wohnen, dazu die Tiere auf dem Felde und die Vögel unter dem Himmel in die Hände gegeben und dem er über alles Gewalt verliehen hat. Du bist das goldene Haupt. Nach dir wird ein anderes Königreich aufkommen, geringer als deines, danach das dritte Königreich, das aus Kupfer ist und über alle Länder herrschen wird. Und das vierte wird hart sein wie Eisen, denn wie Eisen alles zermalmt und zerschlägt, ja, wie Eisen alles zerbricht, so wird es auch alles zermalmen und zerbrechen. Dass du aber die Füße und Zehen teils von Ton und teils von Eisen gesehen hast, bedeutet, das wird ein zerteiltes Königreich sein. Doch wird etwas von des Eisens Härte darin bleiben, wie du ja gesehen hast, Eisen mit Ton vermengt. Und dass die Zehen an seinen Füßen teils von Eisen und teils von Ton sind, bedeutet, zum Teil wird's ein starkes und zum Teil ein schwaches Reich sein. Und dass du gesehen hast, Eisen mit Ton vermengt, bedeutet, sie werden sich zwar durch Heiraten miteinander vermischen, aber sie werden doch nicht aneinander festhalten, so wie sich Eisen mit Ton nicht mengen lässt. Aber zur Zeit dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Reich aufrichten, das nimmermehr zerstört wird. Und sein Reich wird auf kein anderes Volk kommen. Er wird alle diese Königreiche zermalmen und zerstören, aber es selbst wird ewig bleiben. Wie du ja gesehen hast, dass ein Stein ohne Zutun von Menschenhänden vom Berg herunterkam, der Eisen, Kupfer, Ton, Silber und Gold zermalmte. So hat der große Gott dem König kundgetan, was der einst geschehen wird. Der Traum ist zuverlässig und die Deutung ist richtig. Da fiel der König Nebukadnezar auf sein Angesicht und warf sich nieder vor Daniel und befahl, man sollte ihm Speisopfer und Räucheropfer darbringen. Und der König antwortete Daniel und sprach, es ist kein Zweifel, euer Gott ist ein Gott über alle Götter und ein Herr über alle Könige, der Geheimnisse offenbaren kann, wie du dies Geheimnis hast offenbaren können. Und der König erhöhte Daniel und gab ihm große und viele Geschenke, und machte ihn zum Fürsten über das ganze Land Babel und setzte ihn zum Obersten über alle Weisen in Babel. Und Daniel bat den König über die einzelnen Bezirke im Lande Babel, Schadrach, Meschach und Abednego zu setzen. Daniel aber blieb am Hof des Königs. Zum Gebet und zum anschließenden Lied bitte ich Sie, wenn es Ihnen möglich ist, sich zu erheben. Vater im Himmel, wir danken dir für diesen Gottesdienst heute Morgen. Danken dir, dass wir uns in Freiheit versammeln dürfen, um Gemeinschaft zu haben untereinander und Gemeinschaft zu haben mit dir. Danke für dein Wort, das du uns gibst, dass wir darin Wahrheit und Wegweisung, Orientierung, aber auch deine Gnade, Güte, Liebe und Gerechtigkeit finden dürfen. Danke, dass du zu uns sprichst durch dein Wort. Danke, dass die Weltgeschichte nicht ohne dich abläuft, sondern dass du letztlich alle Fäden in der Hand hältst. Im Großen, so wie wir es gerade gelesen haben, aber auch im Kleinen unseres persönlichen Lebens. Du kennst alles und jeden, du weißt alles. Und du hast in die Geschichte der Welt und die Geschichte von jedem Einzelnen von uns deine Heils- und Liebesgeschichte mit hinein verwoben. Danke, dass wir das glauben dürfen und dass wir Hoffnung haben, Hoffnung der Herrlichkeit für uns und eine ganze Welt. Ich danke dir für die vielen, die jetzt auch mit dem Livestream, durch den Livestream mit uns verbunden sind. Danke dir für unsere Kinder und Jugendlichen, die sich in den verschiedenen Gruppen treffen. Begegne du auch ihnen und segne sie zusammen mit uns. Wir befehlen dir unsere alten und kranken Geschwister an, sei du ihnen nah und hilf du ihnen. Wir denken an die, die um deines Namens willen, Herr Jesus, verfolgt werden. Tröste und stärke du sie. Und nun bitten wir dich für diesen Gottesdienst, gib Rainer Wörz Vollmacht, Weisheit und Kraft, uns dein Wort so zu sagen, wie du es haben willst. Und mach uns bereit, dein Wort so in uns aufzunehmen, wie du es willst, damit es das in uns bewirkt, wozu es du gesetzt hast. Hab Dank, Vater, dass wir dir in allem vertrauen dürfen. Danke, dass du in deiner großen Liebe uns immer wieder neu dich zuwendest, dass wir von dir alles erwarten dürfen. So hab jetzt Dank für deine Gegenwart. Wir loben und preisen dich. Amen.
Ein bekannter internationaler Bibellehrer sagt über das Buch Daniel: Ist Weltgeschichte die Summe aller Zufälle? Sind wir einem blinden Schicksal ausgeliefert? Zufallsprodukte in den unendlichen Dimensionen des Universums? Der Prophet Daniel zeigt eine konkrete Zukunftsschau, deren Zuverlässigkeit und Präzision durch über 200 erfüllte Weissagen zum Thema Weltgeschichte eindrucksvoll untermauert wird. Und Daniel sagt das ja auch. Daniel sagt das ja auch zu diesem heidnischen Großkönig: Der Traum ist zuverlässig. Der Traum und die Deutung sind glaubwürdig. Da taucht im Hebräischen das Wort auf, vertrauenswürdig. Man kann daran glauben, man kann darauf bauen. Also es ist etwas Gewisses, es ist nichts, es könnte ungefähr, vielleicht, möglicherweise so sein. Ich bin nun kein Experte für andere Religionen, aber ich kenne keine andere Offenbarung oder angebliche Offenbarung, wo es Jahrhunderte oder Jahrtausend alte Prophezeiungen gibt, die sich dann auch tatsächlich erfüllt haben. Bei der Bibel gibt es Hunderte, Jahrtausende. Der Herr spricht in Jesaja 45, Vers 11 über das Zukünftige, fraget mich. Wir haben gestern Nachmittag im Seminar bei der Männerwoche über die Offenbarung Gottes gesprochen. Und dass Gott ja gar nicht blinden Glauben in dem Sinn verlangt, dass man das einfach so hinnehmen soll, sondern was Gott auch seiner Generation, der Herr Jesus seiner Generation vorwirft, ist, dass sie es nicht aufrichtig prüfen. Und ein wichtiges Prüfmomentum ist eben, dass es hunderte, tausende Prophetien in der Bibel gibt, von denen viele bereits erfüllt sind. Allein der Herr hat 300 Prophezeiungen des Alten Testaments exakt erfüllt. Also wir haben hier in dieser Erfüllung ein Moment, wo man ein starkes Argument für den göttlichen Ursprung der Heiligen Schriften, für die Inspiration der Bibel ableiten kann. Ganz generell gilt ja bei antiken Texten, dass ihre geschichtliche Genauigkeit und ihre prophetischen Aussagen, also hier in der Archäologie und in der Geschichtswissenschaft natürlich die geschichtliche Genauigkeit, ein wichtiger Faktor sind. Also wenn man irgendeinen Text findet und will nun wissen, wie zuverlässig ist dieser antike Text, dann schaut man nach, bestätigt es das in dem, was wir finden, was aufgezeichnet wurde woanders. Man muss mal sagen, ich habe mal zwei Zitate von zwei Archäologen und Geschichtswissenschaftlern mitgebracht, da ist die Bibel auch einzigartig und zuverlässig. Wir haben ein riesiges Gottesgeschenk. Sie haben ein riesiges Gottesgeschenk. Nutzen Sie es. Gott spricht durch dieses Wort. Glauben Sie das? Meine Worte sind Geist und Leben. Meine Worte haben Kraft, sagt der Herr. Und diese Worte können Leben verändern, können Leben neu machen, weil hinter diesem Wort der Herr aller Dinge steht. Und das darf und soll auch heute Morgen geschehen. Dr. Nelson Glück, man kann kategorisch behaupten, dass es keine archäologische Entdeckung gibt, die einem biblischen Bezug je widersprochen hätte. Dagegen, so Glück, viele archäologische Funde, die die historischen Angaben der Bibel exakt bestätigen. Dann noch ein Dr. Joseph Free. Die Archäologie hat zahllose Passagen bestätigt, die von Kritikern als nicht historisch oder im Widerspruch zu bekannten Fakten abgelehnt wurden. Doch die archäologischen Entdeckungen haben gezeigt, dass diese kritischen Beschuldigungen falsch sind und dass die Bibel gerade in den Behauptungen vertrauenswürdig ist, die man als unglaubwürdig beiseite schieben wollte. Uns ist kein Fall bekannt, wo die Bibel als falsch bewiesen wurde. Wir haben in der Bibel circa 1800 Prophetien. Also ich habe die Zahlen natürlich nicht selber jetzt ermittelt, aber das könnte gut hinkommen. Man sagt etwa ein Drittel der Bibel ist prophetisches Wort. Wissen Sie, und natürlich, wir haben heute, das haben Sie vielleicht auf dem Text- und Programmblatt schon gesehen, wir haben heute natürlich ein sehr ungewöhnliches Thema. Aber es steht uns ja überhaupt nicht zu, in der Heiligen Schrift, im inspirierten Gotteswort, in der Offenbarung Gottes, selbst herrlich auszuwählen, was wir zur Kenntnis nehmen wollen und was nicht. Sondern wir haben das zu nehmen als Liebesbrief, als Offenbarung des einen und allein wahren Gottes. Und damit haben wir uns zu beschäftigen. Und da sind wir gesegnet. Man freut sich, dass wir uns darin mühen. Ich habe mir natürlich auch überlegt, meine erste Konzeption war natürlich so, dass ich sozusagen die Daniel-Geschichte im Gottesdienst abhandle und dann die Daniel-Gesichte. Und da haben wir ja auch diesen Traum Nebukadnezars, der eigentlich zu den Daniel-Gesichten gehört, dass man den in den Bibelstunden macht. Aber dann habe ich gedacht, warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? Und so ein bisschen habe ich auch gedacht, wenn der Prophet nicht zum Berg kommt, dann kommt der Berg zum Prophet. Jetzt können Sie auch Sonntag so einem Thema mal nicht ausweichen und Sie werden sehen, es ist ungeheuer wichtig. Denn der Prophet Daniel und überhaupt die prophetischen Aussagen für die Zeit des Endes, die sind so hochaktuell wie vielleicht noch nie. Wenn Sie nicht gerade Tomaten auf den Augen haben, und Ohrstöpsel in den geistlichen Ohren, dann spüren Sie förmlich, wie unsere Zeit schwanger ist von den Dingen, die dort auch berichtet werden. Ich habe gesagt, dass es 300 Prophetien gibt, die Jesus direkt erfüllt hat, immer wieder. Und da merken Sie auch, wie er in der Schrift gelebt hat, auf das erfüllt wird, wie geschrieben steht. Er war in der Bibel zu Hause. Und die Juden zu der Zeit, die frommen Juden, die haben die Bibel richtig intus gehabt. Die konnten vieles auswendig zitieren. Es gab ja noch nicht Bücher wie heute. Sie haben zum Beispiel so eine Art Bibelmemory gespielt und kannten eben, wie bereits gesagt, viele Passagen auswendig. Und diese 300 Prophetien, die im Neuen Testament von Jesus, der Christus ist, erfüllt wurden, da hat ein gläubiger Mathematiker mal ermittelt, wie wahrscheinlich das ist. Also gut, ich habe auch Wahrscheinlichkeitsrechnung gehabt, aber ich habe versucht, das nachzuvollziehen, habe es aber mit diesem Fakultativ irgendwas nicht mehr hingekriegt, aber er hat es ja studiert, er wird es ja wissen. Und er sagt, es ist millionenfach unwahrscheinlicher, dass ein Mensch alle 300 Prophetien erfüllt, als ein Sechser im Lotto zu haben. Und gut, wir spielen gar nicht Lotto, also das ist bei uns super unwahrscheinlich, ja. Aber selbst wenn wir Lotto spielen würden, ein Sechser ist nun wirklich nicht alltäglich. Sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Und nun sagt dieser Mathematiker, der das so ermittelt hat, dass ein Mensch in seiner Lebenszeit 300 Prophetien erfüllt, das wäre millionenfach unwahrscheinlich wie ein Sechser im Lotto. Also wir sehen, Gott spricht auch auf diese Weise. Die Geschichtsprophetien des Daniel sind ja so exakt, ja, darauf habe ich ja schon mal hingewiesen, dass eine liberale Theologie sagt, das kann überhaupt nicht vorher geschrieben worden sein, weil sie einfach nicht glaubt, dass Gott solche Dinge exakt vorhersagt und dann mitteilt. Also sagen die, muss es ja danach geschrieben worden sein. Man spricht dann vom Vaticinum ex eventum, von der Weissagung aus dem Ereignis oder vom Ereignis her. Das heißt, man denkt nach, wie war es und schreibt dann und tut so, als hätte man vorher gelebt und würde das prophezeien. Aber das ist für uns ja kein Problem. Und auch der Herr spricht ja zum Beispiel in seiner Endzeitrede vom Propheten Daniel und von Dingen, die sich noch erfüllen werden. Jetzt schauen wir uns einmal dieses Standbild dann an, die Weltreiche. Letztes Mal haben wir ja den Fokus gelegt auf die Vorgeschichte und das war so schön und das war so wichtig, dass wir beachtet haben, wie Daniel Gott allein die Ehre gibt und wie er sich so ganz zurücknimmt. Er hätte sich ja furchtbar wichtig machen können. Er hätte ja auftreten können und er lässt sich ganz aus dem Spiel. Gott hat dir gezeigt, ich bin nur der Bote. Gott allein die Ehre. Er nimmt sich wunderbar zurück. Und jetzt dieses Gesicht, das können wir natürlich jetzt sehr detailliert auslegen. Das würde den Rahmen heute Morgen übersteigen. Da müsste man wirklich mal ein Seminar oder eine Bibelarbeit darüber im Einzelnen machen. Aber wir wollen doch mal die wesentlichen Gedankengänge versuchen zu erfassen. Wir haben hier 5 Grundaussagen über die Zeiten der Nationen. Das Thema ist ja Weltreiche, Mehrzahl und Gottesreich. Es gibt nämlich nur eins, im Traum Nebukadnezar. Und jetzt 5 Grundaussagen über die Zeiten der Nationen. Also der Herr spricht in seinen Endzeitworten, in seiner Endzeitrede, hier nach Lukas 21, Vers 24, Jerusalem wird zertreten werden von den Nationen, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sind. Und das beginnt eben in den Tagen Nebukadnezars, wo die Fremdherrschaft über Jerusalem, über den Tempelberg begonnen hat. Und es geht bis heute. Das sind die Zeiten der Nation. Das geht eigentlich genau genommen nicht nur bis heute, sondern heute wäre ja hier irgendwo, sondern das geht bis Jesus kommt und sein ewiges Gottesreich aufrichtet. Dann ist Israel souverän, dann ist Israel als Braut des Lammes in seiner wirklichen Stellung, die Gott für es vorgesehen hat. Und dann sind die Zeiten der Nation, das Zertreten von Jerusalem, endgültig vorbei. Das sind also die Zeiten der Nationen. Wir sagen, ja, aber irgendwie der Tempelberg, ich war doch schon mal in Israel und der Tempelberg, der ist doch in israelischer Hand. Ja, eigentlich schon und eigentlich dann doch wieder nicht. Sie haben zwar 1967 völlig überraschend, also Moshe Dayan, der damalige Verteidigungsminister, das ist der Mann mit der Augenklappe, der war dagegen, dass man in die Altstadt eindringt, aber seine Vorgesetzten oder der Premierminister und andere haben darauf gedrängt. Moshe Dayan hatte Angst, dass das eine große Gegenbewegung in der arabischen Welt auslösen würde. Und so sind sie dann völlig überraschend und widerstandslos in die Altstadt vorgedrungen und haben dann eben auch den Tempelberg in israelischen, die Oststadt und den Tempelberg in israelisches Besitz gebracht. Aber dann geschah etwas, tja, was soll man sagen? War es richtig? War es falsch? Da gehen die Meinungen auseinander. Man hat dann kurze Zeit später die echte Hoheit, es gehört zwar zum Staatsgebiet Israels, aber man hat die echte Hoheit wieder einer muslimischen Religionsbehörde übergeben. Sodass man heute, wir waren ja ein paar Mal schon auf dem Tempelberg, der Ort, wo nach jüdischer Überlieferung der Grundstein für die Welt gelegt war, Gan Eden war, der Garten Eden, der Ort, wo Abraham seinen Isaak auf dem Felsen, auf dem Berg Moria darbringen sollte, der Ort, wo der salomonische Tempel stand, der Ort, wo der zweite Tempel, der serubabische und der herodianische Tempel stand und der Ort, wo auch ein dritter Tempel stehen wird. Aber der ist jetzt im Moment, obwohl die Vereinbarung lautet, alle dürfen dort oben beten und alle haben dort oben Zugang, aber faktisch dürfen sie das nicht. Also die muslimische Seite entscheidet, was da oben geschieht. Und wenn Sie mal Ärger haben wollen, dann versuchen Sie mal eine Bibel hervorzuziehen oder ein Gebet zu sprechen oder was zu singen. Da sind also bezahlte, fast hätte ich gesagt Klageweiber, also Motzweiber, sagen wir mal so, die sofort, wenn sie da irgendwie verdächtig sich verhalten, zu ihnen kommen und sehr lautstark und mit Geschrei. Und wenn sie da nicht reagieren, dann kommen noch ein paar Männer und da kann es schon auch mal Schläge geben, bis die israelische Polizei einschreitet. Also faktisch ist es immer noch nicht wirklich unter Hoheit Israels. Und endgültig wird es erst dann sein, wenn der Messias kommt, auf den sie warten. Ich höre derzeit viele Rabbiner. Und die Erwartung im orthodoxen Judentum, im chassidischen Judentum, ist so lebendig. Sie warten auf Moschiach, sie sagen Moschiach, weil das Aramäisch, also auf den Messias, Maschiach. Wenn der Messias kommt, David Hamelech, sein Sohn, der Sohn Davids, dann gibt es eine neue Welt. Wir glauben gar nicht, was los ist. Auch im Islam, wir werden nächsten Sonntag ein bisschen drüber reden, gibt es eine Art Endzeiterwartung bei den Schiiten, der Mahdi. Und wir säkularisierten und rationalen, angeblich so rationalen Westeuropäer verstehen gar nicht, was im Nahen Osten da so brodelt und was da alles im Schwang ist und was da alles eine Rolle spielt. Und da haben wir noch Erdogan, der von einer Wiederherstellung des muslimischen Reichs träumt. Spannende Zeiten. Also, 5 Grundaussagen über die Zeiten der Nationen. Erstens, Geschichte ist von Gott geweissagte, gelenkte Geschichte. Das ist schon mal sehr tröstlich. Es verläuft nicht irgendwie, sondern so, wie es Gott will. Weltweit, in den einzelnen Völkern und auch in unserem Leben. Das ist ein tiefer Trost, dass alles von Gott gelenkt wird. Er, so Daniel 2,21, er ändert Zeit und Stunde, er setzt Könige ab und ein. Zweitens, alle Weltreiche sind zeitlimitiert, sind begrenzt und werden von anderen abgelöst. Der Mensch kann nichts Bleibendes schaffen. Es ist letztendlich sogar immer dem Untergang geweiht. Die Bäume wachsen nicht in den Himmel. Sie wissen ja, dass ein kleiner Österreicher aus Linz ein 1000-jähriges Reich in Deutschland gründen wollte. Aber es hat keine 1000 Jahre gehalten. Es ging ganz schnell wieder unter. Drittens, die Wertigkeit der Metalle nimmt ab. Gold, Silber, Bronze, Eisen, Eisenton. Also die biblische Schau ist entgegen dem historischen Bild, das uns vermittelt wird, auch in der Geschichtswissenschaft. Es gibt keine Evolution nach oben. Das ist ein Wahn, dass die Menschen glauben, dass sie sich immer höher und besser, sie wissen immer viel mehr und sie haben immer mehr technische Fertigkeiten. Aber je mehr sie sich von Gott lösen, desto sittlich, moralischer, ethischer, tiefer sinken sie. Das ist das biblische Bild. Es wird weniger, nicht mehr, nicht besser. Die Wertigkeit der Metalle nimmt ab. Und jetzt die zwei wichtigsten Punkte. Darauf zielt ja alles ab. Viertens, am Ende kommt der Stein, Jesus Christus, der Fels und übt Gericht. Er zerstört alle menschlichen, irdischen Reiche. Und fünftens, er errichtet ein ewiges Gottesreich. Ist schon klar, was eigentlich so eine Prophetie sagen will. Die Details über die Weltreiche sind natürlich interessant, um sich zu orientieren. Aber die wichtigste Aussage ist, es geht dem Herrn und seinem Kommen und seinem Reich entgegen. Und darauf sollte man eingestellt sein. Das ist die Zukunft. Insofern, haben wir schon oft gesagt, sind die Christen nicht die ewig Gestrigen, sondern Menschen der Zukunft, der neuen Welt, die nicht überheblich auf andere herabblicken, sondern wissen, dass eines Tages dieser Stein von oben kommen wird. Es ist ja so, wir werden nächsten Sonntag darüber reden, diese Weltreiche, da heißt es, sie steigen aus dem Meer, sie kommen also aus dem dämonisch finsteren Bereich, sie kommen aus dem Irdischen, von unten. Und der Stein, ohne Zutun von Händen, er kommt von oben. Von Gott. Er ist ein Gesandter Gottes. Es ist das Werk Gottes. Jetzt habe ich Ihnen einmal, wenn Sie das Textblatt zur Hand nehmen, da haben Sie den Versuch einer grafischen Darstellung, die ich von einem Bruder übernommen habe, einer grafischen Darstellung des Traumes. Ich hoffe, Sie haben ein Textblatt, sonst haben Sie jetzt ein kleines Problem, aber vielleicht haben Sie auch genug Fantasie. Das sollten Sie übrigens aufheben. Nächstes Mal werden wir das auch noch einmal betrachten müssen. Und dann ist es sehr einfach. Sie sehen dieses Standbild, das Haupt von Gold, Brust und Arme von Silber und so weiter. So geht das runter und so hat der Künstler sich das oder der Interpret das sich vorgestellt. Jetzt sehen Sie da aber so komische Tiere, also Löwe, Bär, Leopard und irgendwie irgendwas. Und am Schluss sind es nur noch so eine Art Geweih unten. Würden Sie sagen, wie kommt der gute Mann da vorne? Das steht doch gar nicht in Daniel 2. Das ist das Parallelgesicht in Daniel 7, wo das Haupt eben mit einem geflügelten Löwen, die Brust und die Arme mit einem gefräßigen Bär, Bauch und Hüften, die aus Bronze sind, mit einem Leopard mit 4 Flügeln und 4 Köpfen verglichen wird und die Beine aus Eisen mit einem 4. Tier, ein furchtbares Tier, kann man gar nicht irgendwie zoologisch einordnen. Und dann haben wir unten noch 10 Hörner, die den 10 Zehen entsprechen. Also in Daniel 7 dann mehr. Und jetzt wird ja gesagt, wenn ich es richtig verstanden habe, das ist eine Darstellung der Zeiten der Nationen, bis der Stein kommt. Gut, da haben sich die Juden schon viel damit beschäftigt und natürlich Christen auch. Und das, was ich Ihnen jetzt sage, das ist jetzt nicht so gerade eben mal entstanden, sondern das ist Jahrhunderte, Jahrtausend alte Auslegung. Das ist also nichts Neues. Es gibt natürlich Variationen und Abweichungen. Es gibt natürlich, wie immer, auch eine rein geistige Deutung. Aber die meisten Schrifttreuen sagen, das ist eben auch wirklich real in der Geschichte mit diesen reichen Erfolg. Schauen wir uns das mal kurz an. Das Haupt aus Gold, das ist ja sehr einfach, das sagt ja Daniel noch, das bist du, Nebukadnezar. Von gediegenen, feinem Gold. Übrigens, der heidnische König bekommt das von außen gezeigt, den Verlauf der Weltreiche. Der Prophet Gottes in Daniel 7 sieht die Innenschau, er sieht in das Wesen der Dinge. Es ist ja ein Riesenunterschied, ob man die Dinge von außen sieht und sie vielleicht auch blenden lässt oder ob man die Dinge dem Wesen nacherkennt. Also Daniel darf natürlich in das Innere der Weltreiche, in ihren Raubtiercharakter blicken. Dann haben wir ein zweites Weltreich, Brust und Arme aus Silber. Und tatsächlich wurde das neubabylonische Königreich dann auch erobert von den Medern und Persern. Da deuten vielleicht auch die zwei Arme darauf hin. Das ist übrigens auch interessant. Wissen Sie, ich meine, wer die Perser heute sind, das ist jetzt nicht so schwierig, ja? Und die Meder. Man weiß es nicht, da liegt auch ein Schleier auf der Geschichte, aber die Kurden sagen, sie sind die Nachkommen der Meder. Und wenn das so wäre, dann merken Sie, wie aktuell das auch heute Iran, Irak, Türkei, die ganze Region Syrien wieder ist. Das sind genau diese Mächte und Kräfte, die da wieder da sind. Dieses Reich wurde dann von einem Mann erobert mit einem atemberaubenden Feldzug, Alexander der Große. Das erinnert uns an den Geschichtsunterricht. Er eroberte 334 bis 331 vor Christus dieses riesige medo-persische Reich und wollte, sein Lehrer war Aristoteles, er wollte bis an das Ende der Erde ziehen. Eine Scheibe vorgestellt. Und er zog immer weiter, bis die Truppen dann am Indus in Indien meuterten. Ein interessanter Mann. Und Sie kennen die zwei Daten, zumindest das eine. Der erste große Sieg gegen den Großkönig Darius, den persischen Großkönig, war 333, Isus-Keilerei. Und dann aber die zweite entscheidende Schlacht, 331, bei Gaugamela. Und dann kommt das Vierte Reich. Beine von Eisen. Ich werde Ihnen nächsten Sonntag ein paar Zitate bringen, wie die Römer sich verstanden haben. Als völlig überlegen. Härte den Widerspenstigen, milde den Besiegten. Alles, was Rom im Gegenstand wurde, zertreten. Imperialismus, eine ganz neue Form. Man hat also nicht Vasallenkönige gelassen, sondern man hat die Herrschaft auch dort selbst übernommen. Rom, Imperium Romanum. Aber, und jetzt wird es interessant, dieses Imperium Romanum, das hat drei Phasen, oder beziehungsweise das Vierte Reich, das hat drei Phasen. Das hat diese antike Phase. In der Zeit kam Jesus. Damals war die Zeit auch schwanger von der Messias-Erwartung. Das hat eine zweite Phase in den Beinen Ost- und Westrom, auch im kirchlichen Bereich, orthodoxe Kirche, lateinische Westkirche. Und das hat eine dritte und letzte Phase in den 10 Zehen im antichristlich-babylonischen Reich. Darüber werden wir uns mehr unterhalten nächsten Sonntag. Wenn diese Deutung so richtig ist, dann würde das ja bedeuten, dass das auch mit unserer Zeit zu tun hat. Und ich habe Ihnen jetzt mal ein Beispiel herausgesucht, dass das seit Jahrhunderten so bewegt wird. wenn sie von diesem großen Standbild, den Zeiten der Nation, die da geschildert werden, bis der Stein kommt, bis das messianische Königreich kommt, die zwei kleinen Bilder betrachten, Colossus Monarchicus Statua Danielis. Lateinisch klingt alles irgendwie besser, gell? Also da hat einer einen Kupferstich gemacht, 1730, geht so ein bisschen auf die Reformationszeit noch zurück. Und das können Sie jetzt nicht erkennen. Der hat in diese Figur, da sehen Sie auch die vier Tiere. Sehen Sie sie? Da müssen Sie aufs Blatt gucken, wenn Sie es haben. Wenn Sie es nicht haben, dann müssen Sie es vorstellen. Also, auch die vier Tiere, auch das Standbild. Aber jetzt hat er ganz klein versucht, die ganzen historischen Namen und Daten reinzuschreiben. Und das ist interessant, wie man 1730 das so gesehen hat. Also ich habe natürlich eine größere Aufnahme, da kann man dann mehr lesen. Aber jetzt gehen wir mal kurz zu den Füßen und dann wollen wir dieses Standbild verlassen. Wenn Sie die Füße sich anschauen, Sie können das wahrscheinlich, weil es zu klein ist, kaum lesen, dann hat der Künstler die Füße, die Zehen, beschriftet. Der große Zeh des linken Fußes heißt Germania, Deutschland. Dann kommt Hispania, Spanien, Italien, Anglia, England, kleine C, Gallia, Frankreich. Oh, da wird Macron aber sauer sein. Bloß ein kleiner C und Deutschland der große C, das muss sofort revidiert werden. Aber es ist interessant, 270 Jahre her und Sie sehen, diese Gedanken sind damals schon gewesen. Die ganze Zeit hindurch, weil das im ersten Moment ein seltsamer Gedanke ist, dass dieses Vierte Reich von der antiken Zeit bis heute fortbesteht, das kann man aber sehr leicht zeigen. Die Kaiser des Mittelalters, die haben immer sich verstanden als weströmische Nachfolger, als weströmische Könige und Kaiser. Und der Zar, das ist nichts anderes als die Bezeichnung in Russland für den Kaiser des Oströmischen Reiches. Das hat ja sowieso bis 1453, als die Türken dann Konstantinopel erobert haben, bestanden. Und das orthodoxe Priestertum, die orthodoxe Kirche, das Zentrum und das Zarentum ist dann in Kiew, Moskau entstanden. Und Moskau galt, können Sie auch in historischen Quellen nachlesen, als drittes Rom. Erste Rom, klar, in Italien. Zweites Rom, Konstantinopel. Heutige Istanbul, drittes Rom, Moskau. Und da saß der Doppeladler, der Kaiser des Oströmischen Reiches und der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, später Kaiser des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation, war der Kaiser des Westreichs. Und das kann man auch kirchlich und geschichtlich und kulturell zeigen. Und immer, immer gab es die Versuche, das Reich wieder aufleben zu lassen. Man spricht von der Renovatio Imperii Romanorum. Also immer wieder. Und jetzt wird es interessant, 1954 mit den römischen Verträgen. Der europäische Einigungsprozess hat etwas mit den zehn Zehen zu tun. Nächsten Sonntag mehr. Jetzt kommen wir aber zu dem Stein, der das Bild trifft und zermalmt. Und das ist sehr einfach. Das ist Jesus, der Fels Israels, der Stein, auf den ein ewiges Reich gegründet wird. Sie haben wahrscheinlich schon mal gehört, als Ben-Gurion und die Leute, die damals die Verantwortung in Israel trugen, den Staat gegründet haben, da gab es bei dieser Versammlung, die darüber zu entscheiden hatte, auch eine große Diskussion, wie man sozusagen die Präambel der Verfassung gestaltet oder der Grundaussage dieser Staatsregierung. Es war so, es waren ja viele Kibbutznik, also viele Sozialisten, die haben gesagt, nein, wir sind ein moderner, säkularer Staat, da gibt es keinerlei Gottesbezug. Da wollen wir nicht. Ja? Da war also Frankreich bei der EU-Verfassung, hat ja auch gesagt, nee, Gottesbezug mit uns nicht zu machen. Im Grundgesetz steht ja noch in der Verantwortung vor Gott. In der EU-Verfassung gibt es das nicht mehr. So, also es waren die säkularen Juden, die haben gesagt, nee, wir sind jetzt im 20. Jahrhundert, da gibt es keinen Gottesstaat mehr und keinen Gottesbezug. Und da haben die frommen Juden gesagt, nee, ohne Gott geht gar nichts. Da machen wir wieder nicht mit. Und jetzt haben die Juden eine sehr geschickte Lösung gefunden. Sie haben einen Gottesbezug reingebracht, ohne den Namen Gottes zu nennen. Im Vertrauen auf den Fels Israels. Ja, das ist 5. Mose 32, Vers 4. Im Lied des Mose wird der Gott Israels, der Gott Abraham, Isaak und Jakobs, der Fels genannt. Also im Vertrauen auf den Fels. Das ist der Stein. Das ist der Stein. Wir lesen noch einmal. Da sahst du, bis ein Stein herunterkam, ohne Zutun von Menschenhänden. Von Gott geschieht das. Es geht doch nicht immer alles so weiter wie bisher. Irgendwann kommt der Punkt. Petrus sagt, das zieht sich so lange hin, dass Spötter auftreten werden, die müssen irgendeinen Bezug zur Gemeinde haben, sagen, wo ist denn jetzt euer Herr? Ach, das hat man doch schon immer gesagt. Ach, das haben wir schon immer gemeint. Da sahst du, bis ein Stein herunterkam, ohne Zutun von Menschen, der traf das Bild an seinen Füßen und zermalmte sie. Vers 35, der Stein aber wurde zu einem großen Berg, ein Bild für Macht, für einen Machtbereich, für ein Reich, so dass er die ganze Welt erfüllte. Und der Deutung, Vers 44, aber zur Zeit dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Reich aufrichten, das nimmermehr zerstört wird. Königreiche wird er zermalmen, aber selbst wird er ewig bleiben. Und das wird uns ja dann auch in Daniel 7 im Bild des Menschensohnes, der mit der Schechina, mit der Herrlichkeitswolke Gottes zu dem Alten an Tagen kommt. Wolke, Wolke, da war doch mal irgendwas auch. Die Wolke von Zeugen gibt's im Hebräerbrief. Und dann gibt's eine Wolke bei der Entrückung, dass wir ihm entgegengerückt werden in die Wolken. Und sie merken, wie das plötzlich für uns, damit haben wir auch mal was zu tun. Mit der Schechina kommt Jesus zu seinem Gottvater, dem Alten an Tagen und empfängt eine ewige Herrschaft. Jetzt ist die interessante Frage, die ich ja schon indirekt eigentlich beantwortet habe, wo stehen wir eigentlich heute? Wenn Sie das Bild nochmal anschauen, gut, im Hauptzimmer nicht mehr oder lebt jemand noch in Babylon? Perser sind wir auch nicht, Griechen, der Kultur nach ja, griechisch-römisch, das würde schon passen, aber wir leben ohne Zweifel schon im Bereich der Füße. Nun kann man nicht, die können jetzt nicht zu Hause ihr Zentimetermaß nehmen und sagen, so, das kriege ich jetzt aber ganz genau raus, wann da was geschieht. Und dann messen sie so ab und sagen, gut, wenn wir im Bereich der Füße sind, wie viele Millimeter sind es noch bis unten, dann können es ja maximal noch so lange gehen. Das ganze Bild ist ja sowieso, die Beine sind ja sehr, sehr lang, viel länger als der ganze Oberkörper und so weiter. Also das passt so nicht, aber wir sind eben nah herbeigekommen zur Zeit des Kommen des Messias. Nah herbeigekommen in historisch-göttlichen Dimensionen kann für uns immer noch sehr lange sein. Ich werde nicht müde, das zu sagen. Manche greifen mich dafür an, macht aber nichts. Es kann alles sehr schnell gehen, es kann sich aber auch noch hinziehen wie Kaugummi. Und ich glaube, letzte Variante wäre eine große Anfechtung und Versuchung, dass eben so viele Dinge auch geschehen in dieser Welt, dass selbst die Christen anfangen, unsicher zu werden und zu wackeln. Also wo stehen wir heute? Billy Graham, inzwischen ja heimgegangen, hat 2016 mit 97 gesagt, kein Zweifel, wir leben in der Endzeit, in der letzten Zeit. Er vergleicht unsere Zeit mit den Tagen Noahs. Und wieder ist die Zeit schwanger von der Messias-Erwartung. 1967 im Sechstagekrieg, als, ich habe es bereits erwähnt, ja die Altstadt und der Tempelberg und der Kottel, also die Klagemauer, die westliche Umfassungsmauer, wieder in israelische Hand kam, da haben manche schon gedacht, jetzt sind die Zeiten der Nationen vorbei. Also mir wurde erzählt, 1967, der erste Hausvater der langen Steinbauhöhe, Robert Schad, Schienler Missionar, Liebenzeller, der kam in den Speisesaal gestürmt, hat gesagt, jetzt sind die Zeiten der Nationen vorbei, der Messias kommt, Jesus kommt. Ja, war aber dann doch noch nicht so. Und bekannt ist ja auch, wie der Militärrabbiner Shlomo Goren, der Militärrabbiner, der später der Oberrabbiner der aschkenasischen Fraktion wurde, 73 bis 83, aber er war mit am Kottel am 7. Juni 67 und das Erste, was er gemacht hat, ein Dankgebet. Live in ganz Israel, das wäre ja bei uns undenkbar. Also so eine Armee-Elite-Einheit, ich glaube, es waren Fallschirmspringer, die da eingedrungen sind und weiß noch am Löwentor, wo wir da gestanden sind und dann geht's gleich links rum. Sie wissen jetzt vielleicht nicht, wo ich bin, aber ich bin gedanklich jetzt genau da. Und dann sind die relativ schnell an dieser äußeren Mauer vorbei zum Kottel, zur Klagemauer. Die können Sie heute live im Internet verfolgen. Und das Erste, was er macht, ist beten. Und es wurde ganz Israel übernommen. Dann bläst er das Schofar. Und hat die Tora-Rolle unterm Arm. Und dann spricht er ein Gebet, ein erstes lautes Gebet und eine Schriftlesung an der Klagemauer. Ich habe in der jüdischen Allgemein dazu gefunden, dass wir diese Besonderheit in der Geschichte Israels, dieser jahrtausendelangen Geschichte spüren. Shlomo Goren, der übrigens später gesagt hat, es war ein Fehler, dass wir damals nicht gleich einen Felsendom und die Al-Aqsa-Moschee platt gemacht haben. Ja, da hat er auch enorme Schwierigkeiten gekriegt. Das hat man ihm schon sehr früh nachgesagt, dass er das gesagt hat. Er sagte, das wäre der historische Moment gewesen, da hätten wir es einfach machen können. Denn wenn jetzt ein dritter Tempel, wo ja alles bereit ist, gebaut werden soll, dann gibt es ja ein kleines Problem. Das kleine Problem ist sehr groß. Der Felsendom steht da und die Al-Aqsa-Moschee steht ja auch in unmittelbarer Nähe. Und das geht nach jüdisch-orthodoxer Vorstellung ja überhaupt nicht. Aber Shlomo Goren, die Vision aller Generationen wird vor unseren Augen verwirklicht. Die Stadt Gottes, der Ort des Tempels, der Tempelberg und die Westmauer, das Symbol der Erlösung der Nation, wurde heute von euch, den Helden der israelischen Verteidigungsarmee, erlöst. Und dann zitiert er ein Psalmenwort: Sollte ich dich vergessen, Jerusalem, so versage meine Rechte. Und dann ruft er aus: Wirklich, wir haben dich nicht vergessen, Jerusalem, unsere heilige Stadt, unsere Herrlichkeit. Es war ja 2000 Jahre lang verboten, laut zu beten oder eine Tora-Lesung dort zu machen. Wir können die Bedeutung gar nicht ermessen. Und wenn es Gott schenkt und Corona das erlaubt, kommen Sie nochmal nach Israel. Zeigen Sie auch Ihre Solidarität mit dem Volk dort. Da ist nicht alles in Butter, das ist mir schon auch klar. Wir sind noch im Fleisch, aber es sind die Geliebten Gottes um der Auserwählung willen. Das ist ein tiefes Zeugnis. Ich denke noch an unsere Reise 2004, die Eckhard Meyer mit Andrea Schäfer durchgeführt hat, wo wegen der Intifada kaum jemand ins Land kommen wollte. Sowas wird registriert. Wer kommt jetzt? Wer steht noch zu uns? Ja, ich will das jetzt nicht hochstilisieren, als wäre das eine große Heldentat. Das ist ja auch was Wunderbares, in diesem Land zu sein. Aber es ist wichtig, es wird einsam. Ich weiß nicht, ob Sie die Studie gelesen haben, dass der Antisemitismus auch in Deutschland so zunimmt. Es ist ja mit Händen zu greifen. Und nicht nur in den migrantischen Zuwanderern, bei den migrantischen Zuwanderern. Also, wir stehen zur Zeit der 10.10, da machen wir nächste Woche Fortsetzung. Aber was wir eben auch sehen, durch die abnehmende Herrlichkeit dieser Reiche durch ihren inneren Zerfall, was Manfred Siebald in seinem Lied so gesagt hat: Es geht ohne Gott in die Dunkelheit. Es geht ohne Gott in die Dunkelheit, aber mit ihm gehen wir ins Licht. Und das ist der tiefere Grund, warum unsere Zeit so aussieht, wie sie aussieht. Das ist nicht ein Mangel an Bildung, das ist nicht ein Mangel an Wertevermittlung oder sonst irgendwas, das ist, dass man sich von Gott gelöst hat und zunehmend mehr löst. Das Gesetz, das Eheschließung auch zwischen Nicht-Mann und Frau ermöglicht 2017, war hier für mich jedenfalls in Deutschland ein Dammbruch. Man kann die ewigen Ordnungen Gottes nicht einfach abschaffen und glauben, Gott reagiert nicht. Es geht ohne Gott in die Dunkelheit, in ihren Herzen und in ihrem Denken verfinstert. In den letzten 20 Jahren, ich habe es schon immer wieder gesagt, aber die Zahl ist so erschreckend, wurden über 1 Milliarde Kinder im Mutterleib getötet. Als Kain Abel umbrachte, da sagt der Herr: Das Blut deines Bruders schreit zu mir vom Erdboden. Was glauben Sie, was heute für ein Geschrei ist zu Gott? Wir wollen aber die letzten Minuten darauf verwenden, dass wir uns auch mal fragen, was kann uns das persönlich sagen? Auch hier gilt ja, es geht ohne Gott in die Dunkelheit, aber mit ihm gehen wir ins Licht. Und täuschen wir uns nicht, auch hier ist Gottes Wort zuverlässig, vertrauenswürdig. Ich habe es dir vorher gesagt. Ich habe dich gewarnt. Das sagt Gott nicht aus Lieblosigkeit, als Rechthaberei, sondern weil ich dich liebe, sage ich dir vorher, wenn du dich so entscheidest, dann wird es so weitergehen. Und die Frage ist schon, an welchem Reich wir bauen. Trachten wir zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, Matthäus 6, Vers 33, oder bauen wir unseren persönlichen Turm zu Babel, der früher oder später eh einstürzen wird, weil er in den Augen Gottes keinen wirklichen Wert darstellt? Himmelreich oder Weltreich? Diese Frage stellt sich auch im persönlichen Leben. Natürlich mit nicht so großer Bedeutung wie in der ganzen Welt, aber doch mit enormen Konsequenzen für unser persönliches Leben. An was für irdischen Reichen kann man denn bauen? Man kann zum Beispiel am Familienreich bauen, am Mammonsreich, am Berufsreich, am Besitzreich, am Ansehensreich, am Karrierereich. Man kann an vielen Reichen bauen. Jetzt mögen Sie sagen, ja, aber hallo, Moment, Mammon, okay, aber alles andere, das ist doch gar nicht. Stimmt, es ist nicht falsch. Gott ist für Familie. Gott möchte, dass wir arbeiten und soweit wir dazu in der Lage sind, mit unseren eigenen Händen uns ernähren können und vielleicht noch andere mitversorgen können. Das ist alles wahr. Aber das muss allem dem einen Großen untergeordnet sein. Dann gibt es einen Sinn. Wenn das Familienreich, das Eheglück, der Besitz, das Ansehen, die Karriere über Gott kommt, dann wird schräg. Das ist das Problem. Trachten wir zuerst nach dem Reich Gottes. Orientieren wir uns da. Man könnte auch fragen, investieren wir in untergehendes Vergängliches, arbeiten wir fürs Feuer? Ich erinnere mich noch, als ich bei deinem Schwiegervater mal in Dorf Chemnitz gepredigt habe und da war es auch ziemlich warm, weil die Kapelle war ziemlich voll und da kam jedes Mal abends, wenn ich gesprochen habe, also jedes Mal, es war zwei, drei Mal, kam eine Katze herein, was mich zu dem Spruch veranlasste, ich hoffe, ich predige heute nicht für die Katz, ja, also umsonst. Ja, okay, manche haben gleich gedacht, so ein lockerer Spruch am Beginn, das kann schon nichts werden. Aber so, wollen Sie für die Katz leben? Wollen Sie sich abmühen und abstrampeln und am Schluss bleibt nichts? Das möchte Gott nicht. Die Nation, Habakuk 2,13, sie mühen sich fürs Feuer, das ganze Treiben und Tun. Wir sollen unsere Zeit auskaufen, nicht unser Leben vertrödeln. In Epheser 5 sagt Paulus, so seht nun sorgfältig darauf, achtet akribisch genau, nicht irgendwie, wenn es sich ergibt oder wenn es sich auch gar nicht vermeiden lässt und irgendeiner muss ja machen, dann mache ich es halt mal. Nein, mit Sorgfalt und Lebensplanung, wie ihr euer Leben führt, nicht als Dumme, nicht als Unweise, sondern als Kluge, als Weise. Und kauft die Gelegenheiten, die Zeit aus. Nutzt die Zeit, denn es ist böse Zeit. Und es ist begrenzte Zeit. Gerade weil unsere irdische Zeit und Kraft limitiert ist, ist es wichtig, sie für das Richtige einzusetzen. Überlegt einzusetzen. Der Ulmer Albert Einstein, bekannt auch für seine allgemeine und spezielle Relativitätstheorie. Er wurde mal gefragt, wenn er eine Stunde Zeit hätte, die Welt zu retten, was er dann machen würde. Und dann hat Albert Einstein für ihn so typisch gesagt, er würde 59 Minuten nachdenken und eine Minute handeln. Und was will ich damit sagen? Damit will ich sagen, achtet darauf, akribisch genau, wie ihr euer Leben verbringt. Vertrödelt euer Leben nicht, baut nicht fürs Feuer, rennt nicht den Reichen dieser Welt nach. Das Leben ist schön, hat auch schlechte und schwierige Seiten, ist unterschiedlich. Gott hat nichts, dass wir uns in einer Ehe freuen, in einer Familie, einen schönen Urlaub haben, vielleicht auch ein nettes Auto fahren, einen schönen Sport haben. Gott ist kein Spielverderber. Gott ist keine Spaßbremse, aber das Wichtigste muss das Wichtigste bleiben. Das darf alles sein, wenn es dem untergeordnet ist, dass wir mitarbeiten durch die Güte und Gnade Gottes am Bau der Gemeinde des Reiches Gottes. Nicht im Sinne von Leistung, sondern im Sinne von, da möchte ich unbedingt dabei sein, das ist mir eine Herzenssache. Und das, da geht es um Menschen. Vor einigen Wochen habe ich in einer anderen Gemeinde gepredigt, dann kam einer der Mitarbeiter auf mich zu, frisch verheiratet, dachte schon, der braucht ein Ehegespräch. Nee, war noch nicht so. Dann sagt er, wir waren gerade in Norwegen und das war interessant. Wir wollten kurz nach fünf noch was einkaufen. Ich weiß nicht, wo die da waren. Und da war zu. Wir haben aber den Besitzer dieses Ladens hinten noch rumfuhrwerken sehen, haben geklopft und so, dachten, der kann uns doch schnell und so. Und der war zwar freundlich, aber der hat nicht reagiert, jedenfalls zunächst nicht. Und dann haben sie ein bisschen penetranter geworden, wie Deutsche halt auch penetrant sein können im Ausland. Und dann hat er auch aufgemacht und es war ein nettes Gespräch und er hat ihnen erklärt, dass um 17 Uhr, ich war noch nie in Norwegen, ich kann das nur so weitergeben, um 17 Uhr machen da alle Feierabend. Und dieser Feierabend ist heilig. Und der Satz, den er gesagt hat, den fand ich so gut. Wissen Sie, sagte er, wir leben nicht, um zu arbeiten, sondern wir arbeiten, um zu leben. Und deswegen sind wir so streng um 17 Uhr. Heute ist es 5 nach 5, morgen ist es 10 nach 5 und dann ist es 5:30. Und da habe ich gedacht, die haben was verstanden, was wir Deutschen vielleicht noch nicht so verstanden haben. Wir leben nicht, um zu arbeiten. Natürlich muss man arbeiten, man muss von etwas leben. Aber jetzt aufs Geistliche. Es geht doch nicht darum, dass wir möglichst die Reiche dieser Welt ausschmücken und schön machen, unsere persönlichen Reiche. Wir leben doch nicht, um die Spaßmaximierung zu haben, sondern wir leben, weil wir in die Ewigkeit, aufs Ewige sehen. Ist uns das klar? Und das Wunderbare ist ja, dass es bei Gott nie zu spät ist und dass man immer einen Turnaround, eine Kehrtwende machen kann. Ich habe ja von meiner Luise erzählt, die immer wieder zu mir sagt, bitte wenden, bitte wenden. Und wir müssen nicht warten, bis der Stein alles zertrümmert. Die Weltreiche werden fortschreiten, das antichristlich-babylonische Reich wird kommen. Aber wir müssen nicht ständig auf dem Holzweg weiterlaufen, weder generell noch partiell, sondern wir können umkehren. Jetzt, heute, ich will den Rest meines Lebens nicht mehr so meine Zeit verbringen wie bisher. Ich will neue Prioritäten setzen. Gott lieben heißt, ihn an erste Stelle setzen. Sie kennen vielleicht diesen im Rollstuhl seit seinem 17. Jahr lebenden Münchner Steuerberater der Schickeria, Jürgen Müller. Und wie der auch so anerkannt war, weil er galt als Magic Man, ja. Also du gibst ihm ein bisschen Geld und er macht viel draus. Und so haben viele ihm ihr Geld anvertraut und es wurde auch immer grauer der Bereich und immer dunkler und am Schluss holte er noch Mafia-Geld aus den USA und alles Mögliche. Und dann hat Gott ihn mit dem Lasso gefangen. Zunächst war er im Kreis der Schönen und Reichen. Er sagte, ich handelte nach dem Motto, solange keiner von meinem Schweizer Konto weiß, bin ich Moralist. Ich führte ein filmreiches Leben zwischen Luxuslimousinen, Kaviar, Trüffel und Champagner, Kokain und wilden Partynächten. Er war ganz oben angekommen. Aber irgendwo, sagt er, hat mir was gefehlt. Ich konnte das nicht verorten. Zwischendurch spürte ich doch eine tiefe Sehnsucht im Herzen. Aber nach was? Und Gott hat diese Sehnsucht dann erfüllt. Er hat einen U-Turn gemacht, wie er sagt, eine totale, aber ungeplante Wende. Durch das Geständnis eines Freundes ist er dann eben auch auf die Fahndungsliste des LKA gekommen und auch des FBI. Und dann hat er noch 6 Monate Flucht gehabt in Florida. Und dann ist der Protzkonsul vor 5,5 Jahren wegen diverser Straftaten wie Steuerhinterziehung oder Betrügereien in München eingesessen, in Stadelheim. Und da hat er durch ein neues Testament, ein bisschen wundersam, er wollte es eigentlich einem anderen Gefangenen schenken und der hat es dann aber liegen lassen, er musste diese Zelle wieder reinigen, damit der Nächste beziehen kann und da lag es wieder. Und da hat er angefangen zu lesen und da ist zunächst gar nichts Spektakuläres geschehen, aber dann hat Gott in sein Leben gesprochen. Er sagt, mir ist so klar geworden, was ich angerichtet habe, was ich auch anderen Menschen an Leid zugefügt habe, wie ich mein Leben für sinnlos verbracht habe. Das war so schmerzhaft für mich. Aber mir ist auch klar geworden, dass Jesus für mich da ist und dass seine Arme offen sind. Dass ich freue, dass ich jetzt komme und dass ich jetzt ein anderes Leben führen darf. Ein U-Turn. Innerlich frei. Endlich leben. Der saß im Gefängnis. Hallo? Wo waren die Partynächte? Kokain, Yacht, Frauen, Luxusschlitten. Ich habe gesagt, wenn einer frei ist, dann doch so ein Mensch. Da sagt er, nee, da war ich ein Gefangener. Jetzt bin ich frei. Ich sitze in Stadelheim, aber ich bin frei, weil ich Jesus gefunden habe. Vielmehr, weil Jesus mich gefunden hat. Und er macht einen U-Turn, er kommt dann raus 2010 und vielleicht können wir ihn hier noch einmal einladen. Ich fände es schön, wenn er auch mal sein Zeugnis hier geben könnte. Und nun berichtet er, und er hat einen Zugang zum Kreisen, wo wir nicht so hinkommen, mit seinem Buch auch ziemlich bester Schurke, wie ich immer reicher wurde, wie Gott diesen U-Turn in seinem Leben gemacht und dann erfahren, ohne Gott geht's in die Dunkelheit, auch wenn scheinbar der Glanz und die Herrlichkeit größer wird. Aber mit ihm gehen wir ins Licht. Wir wollen beten. Ja, Vater, wir wollen alle leben. Wir wollen glücklich sein. Wir wollen keinen Schmerz, kein Leid, keine Tränen. Du hast eine tiefe Sehnsucht nach wirklichem Leben, nach sinnerfülltem Leben in unser Herz gelegt. Und je länger, je mehr erkennen wir diese tiefe Sehnsucht nach Ewigkeit, ist die Sehnsucht nach dir. Und danke, dass du uns in unserer Gottesferne nicht belassen hast, sondern dass du uns in deinem Sohn mit offenen Armen am Kreuz entgegenkommst. Und dass hier und nirgendwo auf der Welt ein Mensch leben muss, zu dem du nicht sagst, ich freue mich, wenn du wiederkommst. Ich freue mich, wenn du zum ersten Mal kommst. Egal was war, egal wie schwarz und dunkel dein Leben vorher war, egal wie blutrot deine Sünden sind, sie sollen weiß sein. Danke, dass man ins Licht treten kann. Danke, dass du da bist. Danke für deine Treue und deine Geduld und deine Liebe. Du wunderbarer Herr und Heiland. Amen.